Ja, Data Strategy ist schon ein schwieriges Thema. Wir alle wissen, wir brauchen es dringend, aber keiner traut sich so richtig ran. Ja, viele wissen gar nicht, wie sie das überhaupt angehen sollten. Und mein heutiger Gast hat sich mit Data Strategy schon sehr, sehr auseinandergesetzt. Viele Jahre Erfahrung damit. Ist sogar ein Datenmusiker. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie man Datenstrategie humanisieren kann. Er hat dazu sogar ein Buch geschrieben. Und wie das alles geht, das erfahren Sie in dieser Episode. Gleich nach der Intro geht's weiter. Felix Malenko von Daten sind Chefsache. Heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast. Ich nenne ihn Datenmusiker. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich rausfinden. Aber zuerst herzlich willkommen, Tiankai Feng.
Hallo, hallo, schön hier zu sein.
Ja, grüß dich. Du, bevor wir letztendlich einmal den Rätsel Musiker und Daten auflösen und dann zu unserem eigentlichen Thema Data Strategy kommen. Vielleicht zuerst die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle am Anfang. Daten sind Chefsache. Welchen Gedanken löst das in deinem Kopf aus?
Ja, bei mir bedeutet Daten sind Chefsache das Gegenteil von, dass Daten irrelevant sind und nur ein Hintergedanke sind von bestimmten Entscheidungen. Der Sinn davon ist, dass ich fest daran glaube, dass Daten eine Basis für Entscheidungsfindung sein sollten, um halt wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen und dass das Chefs auch so ernst nehmen sollten. Daten waren schon viel zu lange immer im Hintergrund und waren sehr oft immer nur der Nachgedanke, um Reportings zu machen. Aber ich finde, je mehr man Daten auch für Entscheidungen, bevor Sachen passieren, treffen kann, desto mehr kann man sicherstellen, dass die richtigen Sachen auch passieren. Genau.
Ja, sehr interessant, sehr interessant. Also ich habe ja vorher gesagt, von mir genannte Datenmusiker. Mhm. Lass uns diesen Rätsel jetzt auflösen, aber vielleicht auch das im Zuge dessen eine kurze Vorstellung von dir. Was ist dein Werdegang? Was bringt dich dazu? Gut, wir zwei teilen ja die Leidenschaft für Daten, Analytik und so. Mhm. Was bringt dich dazu? Wie hat sich das bei dir bisher entwickelt?
Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht kurz an mit meiner professionellen Karriere. Also ich habe schon eine sehr lineare Datenkarriere hinter mir, würde ich sagen. Ich hatte schon im Studium damals Marketing und Datenbanksysteme studiert, als Wirtschaftsingenieurwesen quasi, Schwerpunkte, und bin dementsprechend danach dann direkt in die Marketing-Analytics-Ecke quasi reingerutscht. Okay. Es war zu der Zeit genau, dass Webseiten und Social Media und Paid Media alles auf einmal messbar waren und ich dann genau da quasi als Analyst reingestiegen bin, um von der Beraterseite quasi Kampagnen und so weiter zu optimieren. Und eins dieser Kunden, die ich dann da hatte, war Adidas, der große Schuhhersteller und Sportkleidungshersteller, wo ich dann quasi die Chance hatte, dort einzusteigen. Und das lief dann sehr gut, auch karrieretechnisch, dass ich da von Data Product Owner über Capability Lead dann auch zu der Data Governance Seite rüber gewechselt bin. Mhm. Und habe sozusagen die strategische Data Management Seite kennengelernt, vor allen Dingen, wie es um Produktdaten aussieht und Produktdatenqualität. Und jetzt seit mehr als einem Jahr bin ich bei ThoughtWorks als Principal Consultant verantwortlich für Data Strategy und Data Governance. Und da verantworte ich quasi, wie ich mit verschiedenen Kunden die Ansätze und die Frameworks von Datenstrategien und Daten Governance umsetze, um Daten einfach in höherer Qualität verfügbar zu machen.
Genau. Dazu kommen wir noch gleich. Also vielen Dank für die Vorstellung. Aber löst das jetzt auf.
Mit Daten, der Musik. Musiker. Genau, richtig.
Was haben Daten mit Musik zu tun?
Richtig. Und also meine Musikkarriere hat sogar noch früher als meine Datenkarriere gestartet, sage ich immer. Ich habe
Musikkarriere.
Genau. Ich war, seit ich 5 bin, Pianist, hatte dann in der Schulzeit bei so Jazzbands und so Coverbands mitgemacht und hatte in meinem Studium auch mein Geld als Barpianist quasi verdient, was super cool war. Genau. Und ich habe dann für die Karriere so ein bisschen das Klavierspielen und Singen liegen gelassen, hatte dann aber Ende 2019 aus einem bestimmten Moment in meiner Arbeit dann einen Song geschrieben, das hieß die Digital Analytics Anthem, wo ich einen Rap-Song über Digital Analytics gemacht habe. Wie cool es ist und wie schön es ist, in Digital Analytics zu arbeiten und warum es so wichtig ist. Und das hatte meinen Kollegen dann sehr gut gefallen und die haben mich dann gebeten, das auch öffentlich zu machen. Und ich habe es dann auf LinkedIn und YouTube und so gepackt. Und seitdem habe ich immer mehr Follower bekommen, die halt mich auffordern, mehr Datenmusik zu machen. Und ich habe gemerkt, dass über Musik Daten nicht nur ein bisschen zugänglicher zu machen oder spaßiger zu machen, es hat auch eine unheimliche gute Möglichkeit, Wissen zu vermitteln. Ne? Warum denn, wie bestimmte Sachen funktionieren in Daten. Und das über halt diese Musiksprache zu vermitteln, macht Leute einfach Erinnerungswerte und die denken dann mehr daran. Und ja, das nutze ich sehr gut aus und es macht mir sehr viel Spaß, Daten mit Musik zu verbinden. Genau.
Also jetzt für meine Zuhörer und Zuschauer, wir werden in Shownotes auch Ihnen die paar Links zu musikalischen Daten, musikalischen Werken von Tiakai zur Verfügung stellen. Ich habe einige selbst gehört, aber diese Anthem, das habe ich auch noch nicht gehört.
Okay.
Das höre ich mir an.
Sehr schön.
Ich finde das Thema sehr, sehr interessant. Also Musik hat ja in der Regel was mit Emotionen zu tun.
Mhm.
Also fast genau. Immer.
Richtig.
Und Daten, mein Gott, so auf pauschal sagen sie trocken und so, ne?
Ja.
Also ich liebe Musik, ich singe sehr gerne selber.
Wow.
Ja, zu großer Verärgerung meiner Kinder. aber die zwei Sachen zusammenzubringen, finde ich hochspannend. Und so wie du das jetzt auch gesagt hast, mein Gott, ein weiterer Kanal, das Thema, das mega wichtige Thema, das wir beide lieben, das Thema Daten, den Leuten beizubringen. Mhm. Aber jetzt möchte ich eigentlich zu dem Thema kommen, was wir zwei beleuchten sollen aus einem sehr interessanten Aspekt. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht so eine ganz, ganz kurze Einführung. Es ist ja gerade so die Jahreszeit, wo die Budgets gemacht werden.
Ja, ja.
Fürs nächste Jahr.
Und alle Jahre wieder, genau.
Alle Jahre wieder, genau. Und ich habe letzte Woche mit einem von unseren Kunden habe ich gesprochen. Er sagt, okay, was wollen wir jetzt, was steht jetzt im nächsten Jahr im Fokus? Und sagt er, ja, im nächsten Jahr, eine der wichtigsten Themen, die wir haben, ist Data Strategy. Sagt er, ach nee, schon wieder du mit deiner Data Strategy. Ja? Und also mir geht's fast bei allen von unseren Kunden so, ja? Wenn ich das erwähne, ach, nicht du schon wieder. Bei einigen machen wir das schon, ne? die sind schon ein bisschen drin, ne?
Ja.
Aber nicht du schon wieder. Irgendwie habe ich so das Gefühl, also meine Reaktion, wenn ich zu Zahnprophylaxe gehen muss, ist so ähnlich. Ne?
Ja, schon klar. Und,
Sag mal, warum haben die Leute denn so Angst vor Data Strategy? Was ist denn deine Erfahrung?
Ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem Wort Strategie selber. Ne? Strategie impliziert halt immer dieses langfristige Planen und sehr viel Vorausplanen. Und in der Zeit, wo man plant, wird nichts gemacht, ne? Sondern man plant halt nur. Und ich glaube, das wirkt halt auch gerade in dieser sehr schnellen und dynamischen Welt, in der wir gerade leben, als ein Kostenloch. Ne? Dass wir jetzt super viel Geld und Zeit reinstecken in so einen Plan. Aber es funktioniert doch schon, da ist dann immer das Argument. Wir machen doch schon Geld mit Daten, es läuft doch schon alles ganz gut. Und mein Konterargument ist aber immer, wenn wir eine Datenstrategie hätten, dann würde es noch besser laufen. Eventuell könnten wir uns sogar Kosten sparen und mehr Geld machen, wenn wir einfach mehr Intentionen dahinter tun, wie wir denn Daten wertschöpfend machen wollen. Und es geht einfach mehr um dieses Miteinander und nicht dieses Gegeneinander, sondern Datenstrategie soll ja alles, was jetzt schon gemacht wird, noch besser machen. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Oft wird Datenstrategie, auch aus meiner Erfahrung, immer erst ein Thema, wenn viel zu große Probleme auf einmal auftreten. Ne? Dass auf einmal super viele redundanten Datensätze irgendwo auftauchen, dass irgendwelche Entscheidungen gar nicht mehr getroffen werden können. Die Leute wissen nicht, wer welche Entscheidung treffen soll über Daten. Und alles ist auch immer sehr chaotisch. Dann kommt irgendwann der Gedanke, hey, vielleicht bräuchten wir mal eine Datenstrategie. Und zu dem Zeitpunkt ist es dann auch schon so chaotisch, dass so viel Druck auf eine Datenstrategie ausgeübt wird. Sondern wir brauchen jetzt ganz dringend bis morgen eine Datenstrategie,
ja, genau.
Dass dann gar keine Zeit mehr dafür ist. Ne?
Und genau.
Deswegen, ich glaube, das sind die Gründe. Ich würde immer empfehlen, macht doch lieber eine Datenstrategie, wenn es euch ganz gut geht, weil dann könnt ihr inkrementell besser sein, Aber wenn ihr wartet, bis alles nicht mehr richtig funktioniert und alles ganz schlimm ist, dann ist auch eine Datenstrategie nicht schnell genug. Also dann lieber vorher agieren. Genau.
Ganz toll, Tiankai. Und jetzt ist so, wir beide wissen, aber ich glaube, auch unsere Zuhörer haben das schon wahrscheinlich gefühlt. Irgendwie herrscht da schon Angst vor der Datenstrategie. Ne? Du hast mal sehr, sehr triftige Gründe dafür genannt. Du hast ja ein Buch geschrieben.
Ja,
genau. Humanizing Data Strategy.
Ja, genau.
Strategie humanisieren. Und darauf möchte ich mich jetzt einfach fokussieren.
Sehr gerne.
Ich glaube, ich muss sagen, ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber mindestens ein paar Sachen habe ich daraus gelesen. Ich finde deinen Ansatz, das ein bisschen näher den Leuten zu bringen, verständlicher zu machen, als sehr, sehr gut, sehr wichtig. Und deshalb würde ich jetzt dich gerne bitten, dass du das ein bisschen erläuterst. Du hast ja auch dein 5C-Framework.
Ne? Genau.
Und da möchte ich dich jetzt einfach bitten, natürlich kann man jetzt nicht das ganze Buch in einer Episode durchgehen, aber die wichtigsten Sachen und vor allem was steckt hinter deinem 5C-Framework, lass uns einfach das unter die Lupe nehmen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich fange vielleicht mal an mit dem Kontext, warum ich das Buch oder insbesondere dieses Buch geschrieben habe. Ne? Und zwar war ich schon immer ein großer Fan von der menschlichen Seite von Daten. Also dieses mit Leuten zusammenarbeiten, kommunizieren, hat mir schon immer Spaß gemacht.
Ja, müssen wir sogar drüber singen, ne?
Genau, genau. Also das passt ja alles zu mir. Ne? Es war aber eins dieser Sachen, wo in der Industrie alle miteinander einverstanden waren, dass die menschliche Seite wichtig ist. Aber keiner hatte konkrete Ideen oder praktische Anweisungen, wie man das eigentlich machen soll. Mhm. Und alle waren immer so, ja, wichtig, aber ich kann nichts darüber sagen, quasi. Ne? Und ich fand das sehr unzufriedenstellend und habe deswegen genau diese Lücke versucht auszufüllen. Zu sagen, okay, wir sind uns also einig, dass Menschen wichtig sind, dann lass uns doch mal Sachen in die Hand nehmen und Sachen agieren und Intentionen ausdrücken, wie wir das genau machen können. Und deswegen bin ich mit diesem 5Cs-Framework quasi als Idee reingekommen. Diese 5Cs sind Competence, Collaboration, Communication, Creativity und Conscience. Ne? Okay. Und genau diese 5Cs, die sollen jetzt nicht einen Datenstrategie-Framework komplett ersetzen. Es ist mehr so eine Art Eselsbrücke, um sich zu merken, was denn den Menschen wichtig ist. Und darüber können wir vielleicht ganz kurz sprechen. Ne? Also genau.
Competence. Ja, gerne. Lass uns einfach diese einzelnen, da möchte ich schon gerne ein paar Minuten investieren und die einzelnen von diesen Cs beleuchten, weil, sagen wir mal so, wir gehen auf die Datenstrategie von bisschen anders, aber ich glaube, letztendlich kommt es dann auf das Gleiche. Was wir als allererstes machen, ist, uns mit Kunden darüber zu einigen, ja, welche Themen sind denn überhaupt wichtig jetzt oder kommen sollen für dieses Unternehmen in Datenstrategie kommen. Und richtig. Deshalb interessiert mich, dein Ansatz ist leicht anders. Wir enden alle beim Gleichen, okay? Mhm,
genau.
Sodass wir eine schlüssige Strategie haben. Aber ich möchte deine 5 Cs oder 5 Cs besser verstehen.
Sehr gerne, sehr gerne. Dann fangen wir mal mit Kompetenz an. Kompetenz bedeutet für mich, dass wir neben Data Literacy Data Literacy ist nicht genug. Ne? Wir haben jetzt in dieser Welt so viel in Data Literacy reingesteckt, dass die nicht die Datenexperten mehr über Daten verstehen. Aber ich finde, um wirklich richtig wertschöpfend zu sein, müssten die Datenleute auch mehr über die Business-Seite einfach lernen und wissen. Ne? Und ich rede darüber in dem Buch als Data Literacy versus Business Acumen, ne? Dass diese zwei Seiten endlich zusammenkommen müssen. Dass idealerweise Leute mit Datenexpertise und Business-Expertise alle ausgewappnet sind, um dann gemeinsam die gleiche Sprache sprechen zu können. Und wir sollten als Datenexperten nicht nur erwarten, dass alle unsere Sprache irgendwann verstehen, sondern wir sollten auch einen Schritt auf die Businessleute zugehen, um deren Sprache zu verstehen, sodass wir halt wirklich besser kommunizieren können.
Ja. Also ich glaube hier, ich glaube, wir Datenleute sollen mehr Business verstehen.
Mhm, genau.
Ich glaube allerdings, dass es genauso wichtig ist, dass die Businessleute mehr Daten verstehen.
Ja, das ist ja Data Literacy, das meine ich ja. Das ist ja ein Buzzword, was schon seit Jahren existiert und was immer weitergetrieben wird. Das stimmt. Ich habe aber zumindest aus eigener Erfahrung gemerkt, dass das als eine Ausrede benutzt wird, dass die Datenleute gar nicht mehr Schritte auf die anderen zu gehen. Ne? So im Sinne von, es ist deren Schuld, die haben nicht genug Data Literacy, also warte ich jetzt, bis sie Data Literacy haben und dann kann ich mit denen arbeiten. Was aber auch nicht gut ist, ne? Sondern man sollte irgendwie einen Schritt aufeinander zugehen. Man kann auch ja selber versuchen zu übersetzen und Datensprache in Businesssprache zu übersetzen, wenn man das Business einfach besser versteht. Und so findet man halt einen gemeinsamen Nenner quasi, ne, in dem Bereich. Das ist die Idee.
Hättest du einen konkreten Tipp jetzt für die Tipp für die Datenleute? Okay, was könnt ihr denn tun, um Business besser zu verstehen?
Ganz einfach, auf sie zugehen und Gespräche führen. Ich glaube, dass es viel zu selten passiert, dass man einfach mal auf den Gedanken kommt, hey, ich sollte mal vielleicht mit den Business Stakeholders einfach mal ein offenes Gespräch führen, wie ihr tagtägliches Leben aussieht, warum Daten für sie wichtig sind und was passiert. Viele sind halt mehr im Backend und im Hintergrund, ne, von den Datenleuten und machen das dann nur auf Anfrage quasi.
Ja, so einfach, wie es klingt, aber genau das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen. Ne? Das, gut, jetzt gibt es, sagen wir mal so, Kombination von introvertiert, extrovertierten Daten.
Ah, ja.
Da würde ich mich selber zählen. Also ich gehe schon und rede mit Businessleuten sogar sehr gerne. Ich mache auch Podcasts sogar drüber.
Ne? Schön. Mhm.
Aber die, ja, mein Gott, selbst wenn ich mir Leute in meinem Team anschaue, ne? Vor allem die Leute, die am Backend an Data Warehouses schrauben und so, mein Gott, es ist schon ein großer Schritt, dass sich eine von denen traut, was zu tun. Und sagen wir so, jetzt von meiner Seite, was ich halt versuche, in ein paar Projektmeetings halt auch die Backend-Leute mit reinzubringen, sodass sie mindestens zuhören. Und nach ein paar Monaten stellen sie die erste Frage und eine von denen wird vielleicht irgendwann mal auch mit den Businessleuten reden, aber
reden
mit Businessleuten ist einfach wichtig.
Ja, absolut. Okay.
Dein zweites C.
Ja, das wäre Collaboration, ne? Okay. Und ich glaube, neben den ganzen Sachen, die ich da reinschreibe, einer der Kernpunkte ist, dass wir von transaktionalen Beziehungen zu ko-kreativen Beziehungen gehen sollten. Was ich damit meine, ist, dass sich in der Datenwelt so Wörter wie Service und Self-Service etabliert haben. Ne? Im Sinne von ein Centralized Service oder ist es ein Self-Service Capabilities Platform Team, bla 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 bla, all diese Wörter. Service impliziert halt immer eine Transaktion. Ne? Ich gebe dir einen Service, du gibst mir einen Gegenwert dafür und damit ist der Service beendet, sozusagen. Und das führt dazu, dass zumindest aus meiner Sicht sehr oft dann einfach die Erwartungen nie erfüllt werden. Entweder der Service ist nie gut genug und ist immer nicht schnell genug für was ich brauche, ja, oder die Self-Service-Capabilities sind nicht gut genug, damit ich selber was machen kann. So oder so ist man immer unzufrieden irgendwie damit. Ne? Es gibt immer Gründe, warum man sich beschweren kann über Service und Self-Service. Und was ich sagen möchte mit dem Collaboration Co-Creative Mindset ist, dass wir das als Co-Creational Relationship sehen sollten. Ne? Dass wir alle gemeinsam was kreieren, jeder trägt was Spezifisches dazu bei, aber wir haben gemeinsame Ziele und wir bauen ein Vertrauen auf, um diese gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und dann kann man über Self-Service und Service, was auch immer die Operating Models sind, auch reden, wie sie aufgesetzt sind. Aber solange das Mindset stimmt, dass wir gemeinsam die gleichen Ziele haben und nicht ich habe meine Ziele und du hast deine Ziele, dann kann die Kollaboration einfach viel besser und effektiver funktionieren. Und das fordert aber auch heraus, ne, um zurückzugehen auf Business versus Data, dass Business und Data die gleichen Ziele haben, auf die sie sich verlassen können und nicht separate Ziele haben. Ne? Und das hat vielmehr eine strategische Auswirkung. Deswegen ist es auch Teil von Data Strategy aus meiner Sicht, dieses zu etablieren.
Ja, genau deshalb, Daten sind Chefsache.
Und genau das.
Und also ist die Verantwortung des Chefs unter anderem, dass sich halt genau diese Kultur, über die du jetzt ansprichst, diese Collaboration, dass sie das schaffen, fördern oder vielleicht sogar verlangen.
Ne? Richtig.
Genau. Sehr interessant. Gut, dein nächstes C.
Communication. Ja, bei Communication würde ich sagen, dass ich vor allen Dingen sagen möchte, dass wir die Audience von Communication ernster nehmen sollten und mehr empathisch mit denen agieren sollten. Was ich meine ist, dass wenn wir zum Beispiel über den Wert von Daten sprechen, dann wird der Wert von Daten meistens in Geschäftsmetriken und in großen Statements irgendwie kommuniziert. Ne? Wir sparen uns welche Kosten oder wir generieren neuen Wert über neue Geschäftskanäle oder wir vermeiden bestimmte Risiken, bla bla bla. Ne? Das sind so die Statements dahinter. Und die sind auch gut, die sind wichtig, wenn man sie etabliert hat, sind aber sehr rational aus meiner Sicht. Und um Leute wirklich aber intrinsisch zu motivieren, dass sie auch persönlich investiert sind in diese Arbeit, sollte man sie auf eine emotionale Art und Weise auch ansprechen. Und damit meine ich individuelle Ziele anzusprechen, was die Leute dann individuell betrifft. Zum Beispiel, wenn wir über Kosteneinsparung reden, was das Ziel ist von einer bestimmten Dateninitiative, dann ist es vielleicht zusammenhängend mit höherer Produktivität. Und was es für bestimmte Leute in dem Unternehmen bedeutet, ist vielleicht, dass sie weniger Zeit für manuelles Data Cleaning aufwenden müssen. Ne? Dass sie nicht mehr einmal die Woche irgendwelche Excel-Tabellen reinigen müssen, sondern sie sich ihre Zeit sparen können, um halt andere Sachen machen zu können. Und ich bin der Meinung, dass man so eine Art Kommunikation immer anpassen sollte. Einmal das Große, was alle betrifft, aber dann für bestimmte Zielgruppen anders ein bisschen kommuniziert, um deren persönlichen Nutzen auch kommunizieren zu können. Und so motiviert man dann Leute auf dem persönlichen Level und nicht nur auf dem organisatorischen Level. Und hoffentlich werden die Leute dann selber zu Catalysts, rede ich dann darüber, dass sie selber auch ein Fan von Datenstrategien sind und was gemacht werden muss und nicht nur rational das runterschreiben müssen, weil es ein Ziel ist.
Genau. Gib mir, Dianca, bitte ein Beispiel von dieser persönlichen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ne?
Ja.
Was würdest du da vorschlagen, dass man auf dieser persönlichen Ebene abläuft?
Genau. Ich würde dieses Beispiel mit dem Data Cleaning vielleicht weiterführen einfach. Ne? Im Sinne, das habe ich selber erlebt, dass weil wir bestimmte Data Producing Rules nicht richtig eingesetzt haben, 20 Leute im Sales Team saßen, die alle einmal die Woche, um Sachen zu verkaufen, die Katalogdaten selber aufräumen mussten, ne? Bevor sie das dann an die Kunden weiterschicken konnten. Ganz einfach. Ja. Und das kann man halt auch hochrechnen, ne? Auf wie viel Euros das sind und wie viel Zeit einfach verschwendet wird und Geld, um das so anzutreiben. Und um genau dann zu sagen, dem Data Production Team, so Leute, schaut mal, hier sind 20 Leute, die einmal die Woche das alles aufräumen müssen, damit wir Geld machen können und damit wir alle unser Gehalt kriegen können, ne, in diesem Unternehmen, bedeutet euch das für euch nichts. Schaut mal, wenn wir das machen, dann können wir alle davon profitieren. Wir machen mehr Geld und so weiter und so fort. Lass uns das mal gemeinsam als Ziel setzen. Und das hat die Leute dann überzeugt. Statt nur davon zu reden, so und so viele Euros sparen wir, oder nur davon zu reden, generell ist die Qualität dann höher, sollte man auf solche menschlichen Sachen auch eingehen, weil das den Leuten dann auch was zeigt, was sie dann persönlich auch identifizieren kann. Ne? Und das ist, glaube ich, die Idee dahinter.
Genau. Ah, super. Dankeschön.
Sehr schön.
Also, dein nächstes C.
Creativity. Genau. Das ist natürlich aufbauend auf meiner künstlerischen Seite, muss ich sagen.
Jetzt wird's spannend.
Ja, genau. Ich quasi komme mit der These, dass Kreativität, persönliche Kreativität, die Grundlage von Innovation ist in Organisationen. Dass Ideen, neue Ideen und Experimentierung aus den Leuten selber kommen sollte und nicht nur rational ausgeführt werden soll, dass das die Leute aber alle auch das die Umgebung haben, um kreativ zu sein und auch mal Sachen ausprobieren, die nicht funktionieren, das ist wichtig. Und ich rede quasi darüber, dass einmal dieses Klischee, dass Datenleute alle nicht kreativ sind, erstmal damit aufgeräumt werden muss. Ich glaube daran, dass jeder Mensch kreativ sein kann und Kreativität ist ein Muskel, den man trainieren kann. Man muss ihn halt nur öfter benutzen, um darauf zu kommen. Und solange man versucht, Probleme zu lösen mit neuen Ideen, ist es auch schon Kreativität. Also man kann immer anfangen. Aber auch, dass halt das Umfeld geschaffen wird als Leadership und als Strategie. Dass man quasi Zeit und Ressourcen schafft, um mal Sachen auszuprobieren. Und man auch Experimente, die nicht funktioniert haben, als Learnings mitnimmt, um zu sagen, okay, wir haben daraus gelernt, dass das nicht funktioniert. Lasst bitte alle wissen, dass das nicht geht. Wir können auch nochmal neue Sachen ausprobieren und so schauen. Aber das ist ein Kern von Innovation. Ne? Und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir halt sehr schnell die Geschwindigkeit, um innovativ zu sein. Und das startet alles mit Kreativität.
Genau. Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Also gerade auch wir von Multibase legen ganz, ganz großen Wert an Kreativität. Jetzt sagen wir so, die Kreativität bei der Entwicklung am Backend, mein Gott, das äußert sich dann halt in Performance, beziehungsweise halt, wir sind schneller am Ziel.
Genau.
Aber wo wir halt sehr, sehr großen Wert drauflegen, ist Design. ja. Design von Dashboards und Reports.
Absolut.
Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Datenleute einfach noch unbedarft, in Anführungszeichen. Mein Gott, wir haben ja ein richtig tolles Warehouse auch überall. Schau her, wie toll die Cubes sind. Mhm. Die Daten sind ja nie real-time alle da. Und dann geben die dir irgendwelche Excel-Tabellen, mit denen du arbeiten solltest. Und ich glaube, genau diese Komponente der Kreativität spielt eine wahnsinnige Rolle, weil, sagen wir so, all die Arbeit, die wir da am Backend leisten, wenn wir nicht aussagekräftige oder gut aussehende Dashboards und Reports am Frontend haben, dann bringt das alles nichts.
Das stimmt, absolut.
Ja, dann bringt das alles nichts.
Richtig.
Okay, dein letzter gut. C.
Ja, Conscience. Das ist so ein bisschen das kritische Denken und der moralische Kompass, sage ich darüber, wie von den Menschen, der angewendet werden soll. Natürlich führt das über auch zu Data Governance, ne? Es geht um Compliance, es geht um ethisch mit den Daten zu handeln, es geht um Data Privacy und so weiter und so fort. Meine Kernaussage dort ist aber, dass wir in dieser neuen Welt von viel AI und auch viel mehr innovativen Datenexperimenten nicht mehr immer die Übersicht haben, was denn die Konsequenzen sein könnten. Ne? Es ist einfach viel nicht mehr bewusst, dass sie überhaupt so weit denken können und die Expertise haben, so weit zu denken, was denn passieren kann. Gerade so mit AI-Algorithmen haben wir jetzt in den Nachrichten viel über Diskriminierung gesprochen von bestimmten demografischen quasi Segmenten, ne, das passiert. Und ich glaube, ich fest daran, dass es einfach daran liegt, dass sich die Leute darüber keine Gedanken gemacht haben und das dann auf einmal passiert ist. Und ich sage, dass cross-funktionale Oversight von diesen Initiativen einfach wichtig ist, vor allen Dingen, wenn es neu ist, ne? Dass so ethische Themen eventuell mit HR zum Beispiel mehr diskutiert werden, oder dass bestimmte legale, relevante Themen mit den Legal Teams mehr besprochen werden, dass Security-Themen mehr mit InfoSec und mit Security und so weiter besprochen werden. Aber wir können uns nicht leisten, für die Schnelligkeit Risiken zu haben, wo die Konsequenzen vielleicht gar nicht mehr rückgängig machbar sind. Ne? Und gerade für die Gesellschaft ist es wichtig, dass wir vorher schon mal rüberschauen, ob es irgendwelche Konsequenzen haben kann, um dann das Richtige zu machen. Das ist die Idee.
Genau. Dankeschön. Also, deine 5 Cs, sehr interessante Möglichkeiten, die Daten bzw. vor allem die Datenstrategie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mhm. Sicherlich für einen oder anderen ja auch eine Motivation. Mein Gott, ich habe mich bis jetzt noch nicht so richtig aufrappen können, da richtig anzufangen. Aber wenn ich mir das jetzt so aus dem Gesichtspunkt oder den Gesichtspunkten anschaue, dann mache ich jetzt doch den ersten Schritt. Aber
sehr schön.
Darauf aufbauend. Wir sind letztendlich am Ende, aber bevor wir das jetzt beenden, Tian Kai, was würdest du denn jetzt unseren Leuten da in Unternehmen sagen, die kurz davor stehen oder die schon schlechtes Gewissen haben, weil sie keine Data Strategy haben oder noch nicht angefangen haben?
Ja.
Motiviert sie, dass sie anfangen?
Ja. Ein paar Tipps. Ich würde sagen, eine Strategie kann in verschiedenen Formen existieren. Und wenn das mit wenig verfügbarer Zeit erstmal nur eine sehr oberflächliche High-Level-Strategie ist, dann ist das besser als gar keine Strategie. Ne? Mhm. Wir sollten nicht denken, dass jede Strategie ein 150 Seiten Lesewerk sein muss, sondern es geht halt darum, einfach richtungsweisend zu sein und Leute zusammenzubringen unter einem Radar und unter einem Schirm, um zu sagen, wir arbeiten alle in die gleiche Richtung. Und wenn man das sich als Ziel nimmt, dann sollte man Datenstrategie immer nur so weit ausformulieren, wie es handlungsfähig ist. Und wenn das manchmal nur ein One-Pager ist für bestimmte Unternehmen, dann ist es gut. Wenn es manchmal mehr braucht, dann mehr. Aber es soll handlungsfähig sein. Es geht nicht darum, eine Strategie zu haben, nur eine Strategie zu haben, sondern es soll halt wirklich zu Wert führen. Das okay. wäre mein
One-Page is better than Zero-Page.
Genau, so ist es.
Ja. Jan-Kai, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Wir werden natürlich in Shownotes auch den Link zu deinem Buch publizieren.
Danke.
Da können sich die Zuhörer, Zuschauer das auch anschauen. Mhm. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, worüber wir hier sprechen, gerne geben Sie uns Likes. Und wenn Sie Kommentare haben, lassen Sie uns auch darüber sprechen. Und ja, wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis, Freundenkreis, Kollegenkreis auch jemanden wissen oder kennen, der für sich für Daten interessiert, Daten sind Chefsache, gerne das auch bitte weiterleiten. Ich freue mich auf Sie in der nächsten Episode. Bis dann. Bleiben Sie neugierig und nutzen Sie Ihre Daten weise. Und nochmal herzlichen Dank, Jan Kay.
Danke.